spiritualité.
Ja, und jetzt freue ich mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich Sie darf begrüßen zu der dritten Sendung von einer Reihe mit der Anna-Maria Malkusch, wo wir nämlich auf den Bund und auf unsere Wurzeln, das Verständnis von unserem Glauben schauen. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab und wir schauen heute auf die Braut Jesu. Bin ich schon dabei? Ganz herzlich willkommen, Anna-Maria Malkusch, hier wieder im Studio in Adliswil.
Grüß Gott. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich jedes Mal aufs Neue hier zu sein. Ich freue mich jetzt besonders, Corinne, dich wieder mal da zu haben, was ja zum Thema Braut auch besonders passt. Aber wir haben ja auch Männer als Teil der Braut. Und das ist dann etwas, was wir später kurz anschauen werden. Es ist so spannend, dass ich eben von Andermatt runterkomme, eben innerhalb der Schweiz von der letzten Sendung, letzten Samstag, hier diesmal. Und ich will nur noch, bevor ich dich bitten möchte, mit einem Lied mal anders anzufangen, wie eben sonst auch, wenn ich euch ein Wort mitgebracht habe, darauf hinzuweisen, warum diese drei Teile so wichtig sind. Warum wir jetzt das auch so zusammenstellen konnten, dass wir eben zuerst vom Bund gesprochen haben, dann von Israel, jetzt von der Braut. Diese drei Themen sind sehr, sehr eng miteinander verwoben. Wir werden nachher, wenn wir die Braut uns ein bisschen näher anschauen und den Bräutigam ein bisschen näher anschauen, sehr wohl die Brücke zum Bund wieder schlagen, aber auch die Brücke zu Israel, zum Judentum, zu den Hebräern schlagen. Also wir haben hier auch eine Dreierthematik, die in sich eigentlich auch eins ist. Und deswegen hatte ich dich ja vorhin gebeten, lass uns heute mal mit einem Lied starten, damit wir von den Zuhörern auch hineinkommen können, uns hineintragen können, du kannst ja gleich den Titel sagen, um uns in das Thema vom Heiligen Geist einführen zu lassen.
Genau, zur Braut gehört natürlich die Hochzeit. Sehet, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Wir hören eine Version gesungen von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Zug.
Seht, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet und sie schön.
Hören von der Braut der Hochzeit des Lammes, die Braut, die sich schön gemacht hat, die sich zubereitet hat. Genau. Und da sind wir bereits schon mitten im Thema drin.
Absolut, aber Ganz kurz eine Frage. Das Bundeslied ist ja sehr, sehr schön, ganz weich, ganz sanft, wie es auch für eine Hochzeit sein soll. Das ist kein Kampf, das ist wirklich was ganz anderes. Wir haben ja hier auch das Lamm angesprochen, nicht den Löwen. Da kommen wir nachher beim Bräutigam noch ein bisschen drauf. Aber wenn wir so den Text noch mal ganz kurz uns anschauen, was ist dir da besonders aufgefallen? Was ist dir ins Herz gefallen von der Zeile, von den verschiedenen?
Ja, dass die Frau eben bereit ist. So. Sie ist schön, sie ist zubereitet, sie hat sich vorbereitet. Jawohl. Sie hat eine Zeit auch hinter sich, in der sie sich darauf vorbereitet hat.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch mit der Wunsch unseres himmlischen Vaters, Yahweh Adonai, und des Bräutigams, auf den wir ja hinschauen wollen, Jesus Christus von Nazareth, Yeshua HaMashiach, dass die Braut sich aktiv vorbereitet. Aktiv. Wir sind sehr, sehr oft noch in einem Irrtum, in einer Illusionsblase gefangen. Ja, wir sind das einfach. Wir sind Kirche, wir sind Braut und das ist in Ordnung so. Das kommt automatisch. Aber die Seligpreisungen haben das sehr, sehr schön schon ausgeführt in ihrem Gesang. Die Braut hat sich aktiv vorbereitet. Also ich will jetzt nicht alle Bibelstellen auch wieder aufziehen, sonst haben wir die Sendung vorbei. Aber es ist tatsächlich so. Und es ist auch in einer realen, hiesigen, weltlichen Ehevorbereitung davor. Wenn es ganz gut läuft, haben wir sogar einen Ehevorbereitungskurs, in dem wir in der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, auch wenn Liebe schon da ist, auch wenn das Sehnen schon da ist, ich will jetzt mal nicht auf die moderne Form eingehen, wo das alles schon alles selbstverständlich ist und mir das Sahnehäubchen meistens schon viel früher abgezogen haben, sondern wirklich noch in die eigentliche Ursprungsform dessen, was Gott sich vorgestellt hat, auch für seinen Sohn. Lasst uns auch klar im Herzen haben, dass der Vater, unser Schöpfer, unser himmlischer Vater, aber auch Schöpfer, eine Majestät ohne Gleichen, für seinen Sohn, Jesus Christus, die Braut auch durch den Heiligen Geist zubereitet. Das muss für uns klarer werden. Der Vater, der seinen Sohn hingegeben hat, er hat ihn losgelassen, er hat ihn nicht dazu gezwungen. Johannes 3,16 sagt uns, so sehr hat Gott der Vater, aber auch in dieser Dreieinigkeit, die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, nicht Zwang, gab. Und Yeshua hat seine Braut, hat sein Leben für uns hingegeben, freiwillig. Das ist etwas, was uns als Grundlage auch so wichtig sein muss. Der Bräutigam hat schon einen Preis bezahlt für all diejenigen, die es annehmen wollen, für all diejenigen, die sich vorbereiten wollen, die ihn annehmen wollen in dem, was er ist. Aber der Brautpreis ist schon bezahlt. Sein Blut, sein Leben, seine Erlösung, Befreiung. Nur das als kleiner Einstieg. Der Vater möchte seinem Sohn eine würdige, eine schöne, eine zubereitete Braut zuführen. Und wir haben das letzte Mal, als wir über Israel sprachen, sehr wohl nochmal ganz klar hervorgehoben. Jesus Jeshua ist der berühmteste Jude oder Hebräer, ist besser ausgedrückt, denn Hebräer, wissen wir ja, ist das über eine Kreuzung gehen, die Ufer wechseln. Das heißt Hebräer, Abraham war eben noch ein Hebräer. Das Wort Jude kam ja erst sehr, sehr viel später. Aber Jesus war Jude von Geburt an, hat sein ganzes Leben so durchgemacht. Er ist der berühmteste. Und deswegen müssen wir den Kontext auch ein bisschen kennen und somit auch das Hochzeitsritual. Es ist ganz wichtig, und dass wir da ein wenig näher hinschauen, einfach um zu wissen, wie setzen sich die einzelnen Bestandteile hier zusammen. Also ihr werdet Ende des Jahres, hoffe ich, dann das Buch, das letztes Jahr angefangen wurde, über die Tage, die Zeit der Braut, auch haben, um da vieles nachlesen zu können. Und da ist die jüdische Hochzeit ein ganz wichtiger Bestandteil. Wie läuft das ab? Also wir müssen uns erstmal selbst heute hier jetzt in diesen Tagen vor eine Entscheidung für uns selbst stellen. Wollen wir Braut sein? Und da kommen wir gleich drauf, was da noch so alles wichtig auch sein kann. Wollen wir eher, weil es weniger verbindlich ist und auch mit weniger Zubereitung zu tun haben, nur Hochzeitsgast sein? Wollen wir zu den Brautjungfern gehören? Das sind ja die 10, haben wir ja die 10 Jungfrauen als Gleichnis im Neuen Testament. Aber nur 5 haben es bis zur Hochzeit geschafft. Sind wir der Brautführer? Das geht nicht ganz, weil das ist der Heilige Geist. Und dazu will ich dann das ein oder andere ausführen. Also das ist eine ganz wichtige Frage, die wir im Laufe der Sendung kurz anleuchten werden. Denn die Braut hat sehr wohl etwas zu tun in ihrer aktiven Vorbereitung. Und wenn wir uns Matthäus 22 anschauen, dann heißt es dort, der Vater hat zur Hochzeit geladen. Ich kürze es kurz ab, dass wir das nachher nochmal nachlesen können, wer möchte. Aber dort wird beschrieben, der Vater hat eine Hochzeit ausgerichtet und hat seine Freunde, die Verwandten eingeladen. Nicht nur einmal. Nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, denn jeder hatte eine andere Ausrede. Ich habe so viel zu tun, ich habe ein neues Pferd gekauft, dies oder jenes ist dazwischen gekommen. Und wir bemerken nicht, dass wir in der heutigen hektischen Zeit diese Freunde und Verwandten sind, die erstmal zur Hochzeit eingeladen werden und nicht kommen. Das ist unabhängig von jeder Denomination, ist unabhängig von jeder Kirche, die christlich als er oder einfach auch die Nachfolge Jesu Christi und Christus als Kopf und als Herz auf ihr Banner geschrieben hat. Das ist ganz wichtig. Wir sind eingeladen und wir kommen nicht. Männer wie Frauen, Jugend wie Älter, weil wir so viel zu tun haben. Weil wir Gott, weil wir Jesus, der alles für uns gegeben hat, nicht an erster Stelle stehen. Weil unsere ursprüngliche erste Liebe, die wir in einem Aufwachen für ihn, für Glauben, für Beziehung vielleicht schon erlebt haben, nicht jeder unter Umständen, aber viele schon noch, im Laufe der Zeit haben versanden lassen. Und das ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach Taktik des Feindes, uns erblinden zu lassen, uns abstumpfen zu lassen und die Liebe erkalten zu lassen. Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass ich gerade dieses Buch über Liebe schreibe und es wird im März auch rauskommen. Und da ist es auch beschrieben, das Erkalten der Liebe. Es wird da darauf hingewiesen, in der Bibel selber, dass am Ende der Zeit die Liebe erkaltet. Eine erkaltete Liebe kann keine Braut sein. Eine Braut bereitet sich vor. Und wir haben ein ganz klares Wort im Neuen Testament wohl gemerkt, wie sich die Braut auch vorzubereiten hat, nämlich ohne Flecken und ohne Runzeln. Das ist leider nicht wirklich das Thema in vielen Denominationen und Kirchen. Wieder mal, egal ob evangelisch, katholisch oder freikirchlich, dieses Erklären, was ist Flecken und Runzeln. Was bedeutet das für mich ganz praktisch? Wo muss ich drauf schauen? Ist Voraussetzung. Er heiratet nur eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Dann müssen wir wissen, dass vom Alten Testament her klare Aussagen sind, dass Gott immer gesagt hat, ihr seid mir ein abgesondertes Volk. Jetzt geht es kurz mal wieder wirklich um die Juden. Ihr seid mir ein abgesondertes, ein heiliges Volk. Ich will eine bestimmte Berufung, ein bestimmtes Ziel mit euch erreichen, nämlich auch Priester zu werden. Das haben wir im Neuen Testament auch ganz klar, nachdem Jesus für uns gestorben ist, in seiner Position als König und Priester. Wir nennen das nach der Ordnung des Melchisedeks. Er ist es dazu geworden. Will er das auch für uns? Aber wenn ich gar nicht weiß, was ein priesterliches Leben bedeuten würde, dann wird es mir auch schwer fallen, so zu leben. Aber wenn er priesterlich ist, unköniglich, unser Bräutigam, dann muss ich mich darüber informieren, wenn ich ihm eine Braut auf Augenhöhe sein will, dass ich über diese Attribute seiner Majestät, seiner Person, nicht nur informiert bin, sondern in so einen Lebensstil hineinkomme. Das heißt nicht, dass ich auf alles verzichten muss. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur klösterlich leben muss. Ich kenne sehr viele Klöster, ich werde auch in einige gerufen zur Unterstützung oder einfach auch in gemeinschaftlichen Arbeiten. Auch da finden wir Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen, Ängsten, die noch ganz schön viel Flicken und Runzeln haben. Ob's Nonnen sind, die zur Braut Christi schon sich auch entschieden haben, oder auch Brüder, die aber sehr wohl dann auch in diesen Brautstatus hinein wollen oder sollen. Sie sind trotzdem Menschen und es sind genauso viele Probleme auch teilweise da. Also wir haben es nicht an das gebunden, sondern an einen Lebensstil. Dieser Lebensstil, der soll abgesondert sein. Heilig, Gott ist heilig, Jesus Christus ist heilig, der Heilige Geist ist heilig. Wir stellen uns daraus sehr, sehr oft etwas nicht Erreichbares vor. Aber wir wissen aus der Bibel, dass wenn wir uns reinigen lassen, wenn wir uns heilen lassen, dann sind wir auf dem Weg der Heiligung. Und wir haben gerade im Katholischen ja auch Heilige, die uns Vorbilder sein sollen durch ihren Lebensstil, durch das, was sie für das Reich Gottes gemacht haben, für ihre Mitmenschen gemacht haben. Es sind Vorbilder, es sind ganz wunderbare, wunderbare Menschen, die sich schon ganz, ganz intensiv ausgestreckt haben nach Gott. Aber heilig heißt tatsächlich abgesondert. Und abgesondert heute ist eben nicht nur klösterliches Leben, wie es früher war, sondern auch ein bisschen abgesondert von der Welt. Das heißt, nicht mit allen Weltprinzipien, nicht mit jedem Weltgeist flirtend oder sich sogar ihm schon ausgeliefert haben. Dazu gehört zum Beispiel Mammon. Mammon ist ein Teil des Weltengeistes. Freizeit, nur ich, mich, mein, mir, ist ein Teil des Weltengeistes. Humanismus ist ein Teil des Weltengeistes. Ihr kennt meine Aussage, eigene Sendung. Aber wir wollen darauf hinweisen, wir sollen abgesondert für ihn über unser Leben wieder reflektieren und uns entscheiden, wie weit, Jesus, wie weit, himmlischer Vater, will ich mich hingeben? Aus meinen eigenen Erfahrungen, die eben in das Buch ja auch hineinfließen werden und schon sind, ist diese Zubereitung zur Braut, in die Braut hinein, sind da ja die Erfahrungen auch mit berücksichtigt. Aber sie kommen aus diesem biblischen Text, des biblischen Kontext des Abgesondertsein. herauszukommen aus vielen Gefangenschaften. Was bedeutet Flecken und Runzeln? Nur angerissen. Jede Frau weiß, was Runzeln in ihrem Gesicht sind, wenn sie etwas älter wären. Oder Falten nennen wir das ja auch, ja. Es sind Einkerbungen in unserer Haut, die sicherlich auch Lebensreife, aber auch oftmals Bitterkeit, Sorgen, Leid, Schwierigkeiten, Verlassenheiten, Einsamkeiten in sich selbst tragen. Gilt auch für Männer. Auch Männer sind nicht ganz runzelfrei. Und man kann es schön verbrämen, indem wir sagen, ja, das ist eben auch ein Zeichen der Weisheit, der Besonnenheit und des Alters. Aber Tatsache ist, dass nicht nur die Spannungskraft der Haut nachlässt mit dem Alter, sondern dass wir geprägt werden von unserem Leben. Aber da, wo Bitterkeit meine Mundwinkel zum Beispiel schwer prägt und beeinflusst und mein ganzer Gesichtsausdruck eher etwas bitter und mürrisch auch ist, auch wenn ich das selber selten sehe, gibt es eine Wurzel der Bitterkeit. Sorgen prägen meine Stirn. Und so können wir im Detail wirklich diese ganzen, und müssen sie auch, diese ganzen Stolpersteine, die Flecken und Runzeln ausmachen, dann zu einem weitergehenden Thema oder auch zur Schulung nochmal direkt anschauen. Aber heute, diese Sendung ist so wichtig, dass ich mir dessen bewusst werde. Jesus möchte mich frei machen von Bitterkeit, frei machen von bestimmten Sklavereien. Ja, wir sagen natürlich heute, wir sind in hier einem sehr, sehr begüterten, auch tollen Umfeld, ob es die Schweiz oder Deutschland ist, Industrienation, Wohlfahrt, alles ist bestens geregelt. Das ist nicht Indien, das ist nicht Afrika, mit sehr, sehr viel Armut, obwohl wir sehr wohl auch in diesen Industrienationen Armut und Prostitution und Menschenhandel und sehr, sehr unschöne Blüten der Industrialisierung auch haben. Aber es hat auch damit zu tun, dass uns dieser Wohlstand oft gleichgültig oder abgestumpft sein lässt für dieses Abgesondertsein, wo uns die Sicherheit und die Bequemlichkeit über Jahre und Jahrzehnte vielleicht blind gemacht hat, ein Stück weit zumindest. Und wo wir das Rufen aus Matthäus 22 des Vaters, komm und lass dich zubereiten, ich mache es ja. Deswegen habt ihr auch den Heiligen Geist, der euch in diese Wahrheiten führt. Ich möchte euch zubereiten für meinen Sohn, der sein Leben für jeden einzelnen Hörer heute am Podcast, wenn wir sie weitergeben, die CDs, wirklich wieder in den Vordergrund stellen. Ihr habt, das habe ich heute erst gesehen, jetzt gerade für den Februar ein wunderschönes Programmheft mit einer herrlichen, schönen roten Rose vorne drauf. Eine Marriage Week, also eine Ehewoche. Ja, Ehewoche, nicht nur zum Valentinstag. Es ist eine wunderschöne rote Rose drauf. Wollen wir die sein? Wollen wir wirklich diese Rose sein, von der wir ja bei Jesus auch sagen, er ist die Rose von Sharon. Er ist schon eine. Er ist sogar eine Wüstenrose, die ist gar nicht so elegant wie jetzt dieses Bild. Ist ganz einfach, ganz schlicht, eher wie eine Heckenrose, die ja duftet, wie wir wissen. Aber hier sehen wir eine Edelrose und es ist auch ein sehr schönes Bild, tiefrot, die darauf hindeutet, dass tiefrote Rosen schenkt man sich tatsächlich auch als Liebe, als Paar, der Mann, der Frau so gerne, weil es ein Symbol geworden ist, ein Zeichen für uns geworden ist, die sicherlich eben einfach auch was bedeutet. Bin ich ein schlichter Freund, werde ich dir vielleicht eine gelbe oder eine rosane Rose schicken, auch als Freundin. Aber habe ich mehr, wird es dann eher die rote Rose sein. So hat sich das über unsere Kultur und über die Jahrhunderte eingeprägt. Aber diese Rose hat eine tiefrote Farbe. Es ist eine Blutsfarbe. Und wenn ich heirate, dann nehme ich das Bild, die Person, die ich heiraten möchte, in mein Herz, auf mein Herz, in mein Herz auf. In der Gegenseitigkeit. Deswegen heißt es ja auch, ich will in dieser Liebe und Verliebtheit das Beste für meinen Partner. Es schaut nicht auf sich zuerst. Es schaut, und jeder, der mal wirklich verliebt war, weiß ganz genau, wie das ist. Man hat sich wirklich nur nach der Gegenwart des Partners gesehnt. Man konnte nicht genug mit ihm zusammen sein. Man konnte nicht genug reden und herausfinden, was er gern hat, was sie gern hat, wo die Vorlieben liegen, wo die Gemeinsamkeiten liegen, wo man sich gelegentlich aber auch durchaus unterscheiden kann. Und deswegen dieses Blut, was Jesus für uns vergossen hat, wird mit so einer Rose sehr wohl auch verbunden sein. Und dieses Leiden, das Jesus für uns auch in dem ganzen Kreuzweg in einzelnen Stufen uns vorgemacht hat, nicht nur sein ganzes Leben, da war auch schon sehr, sehr viel dabei, aber gerade auch so diese letzten Stationen seines Lebens, die er für uns wirklich durchmachen musste, gibt einen Hinweis drauf, dass die Braut auch nicht ganz ohne Leiden auskommen wird. Dass die Braut nicht ohne diese Hingabe, die er für sie hatte, auch sie für ihn hat. Und auch wenn wir als einzelne Person Teil der Gesamtheit Braut sind, weltweit, sind wir doch auch individuell Braut. Das ist ein sehr, sehr schöner, muss man sich auf der Zunge und im Kopf und im Herzen zergehen lassen. Wir sind einzeln Braut und Teil eines viel größeren Brautbildes. Und so ist auch die Verschiedenheit zu erklären, warum ich wirklich auch so nicht mich anpassen muss in eine große Einheitsmasse, sondern dass Jesus, dass der Vater unsere Individualität liebt und schätzt, weil es ein Funkeln in dieser Rose ist. Wenn du einen Kristall nimmst und einen Edelstein und du beleuchtest ihn von verschiedenen Seiten, kann er nicht nur funkeln und strahlen, er kann manchmal auch unterschiedliche Farben sogar zeigen. Und so ist es, dass wir bleiben dürfen in unserer Individualität, denn die ist von ihm gewollt und geschaffen, aber gereinigt, geheilt und dadurch in die Heiligung Schritt für Schritt hineinkommend, dass ich in dem strahlen kann, was er ursprünglich auch für uns vorgesehen hat. Und das möchte ich jedem Hörer zusprechen. Ihr seid bereits in dem, was ihr seid, ein funkelnder Edelstein. Aber unser Leben hat uns gelegentlich wieder in eine Schale, in eine Rüstung vielleicht hineingesteckt, in Gefangenschaften unseres eigenen Denkens, unserer eigenen Maßstäbe und Vorgaben. Und vielleicht dann noch ein Haufen Schlamm außenrum, der dann eingetrocknet ist, wo ich beworfen wurde, auch mit unschönen Lebensereignissen. Und der verbirgt diesen Edelstein. Jeder von uns ist einer solcher. Ob eine Perle oder ein Edelstein, das weiß nur Gott. Aber wir sind das. Er hat uns nicht als Schmutzklumpen entworfen, auch wenn wir aus Lehm sind. Aber wir wissen ja auch, dass ein Diamant wirklich dadurch Diamant wird, dass aus Kohle durch ganz, ganz hohen Druck alle Unreinheiten herausgepresst werden und etwas sehr, sehr Kostbares entsteht. Ein Bild dafür, dass die Braut, ich als Einzelperson, durch Läuterungsprozesse laufen muss, dass die Kostbarkeit, die ich wirklich bin, auch herauskommt. Bin ich dafür bereit? Bin ich dafür bereit, diesen Weg mit dem Heiligen Geist, der unser Brautführer ist, der unser Hofmeister ist, wie es im Buch Esther beschrieben wird. Das Buch Esther zeigt uns eine ganz wunderbare, einen wunderbaren Weg von einem unscheinbaren jüdischen Mädchen zu einer Königin zu werden. Was sind wir denn, wenn die Hochzeit des Lammes dann auch stattfindet? Wir werden zur Königin durch die Hochzeit gemacht. Und Haggai, der damals am Hof arbeitende Eunuch, war der Zubereiter für all die in Frage kommenden Frauen. Und letztlich ist es nicht du, Corinne, als Einzelne, die nur die Braut ist, oder ich, das ist der Unterschied zu Esther, wo wir sagen können, ja, nur eine kann Königin werden. Und das war jetzt hier für dieses Reich der Fall. Es kann nur eine Braut geben. Aber die erfüllt bestimmte Kriterien und kann aus Hunderttausenden oder Millionen Menschen sein. Das wünsche ich mir für Jesus. Ich wünsche es mir von ganzem, ganzem Herzen, dass diese Braut nicht nur wirklich diese mini kleine Zahl ist von denen, die schon als Pioniere vorgeschickt werden, das zu verkünden oder das anzusprechen, was ich gerade tue, sondern dass gerade auch von der Jugend, aber auch fürs Alter ist es nicht zu spät. Nie. Gott kommt nie zu spät. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, möchte ich zubereitet werden? Möchte ich noch ein bisschen poliert werden? Und vertraue ich darauf, dass wenn ich Ja sage, Gott nicht über meine Kräfte geht? Dass er mich zubereitet in dem, was für mich möglich ist. Und das ist für einen 20-Jährigen anders wie für einen 70-Jährigen, ob Mann oder Frau. Das ist für einen tief verletzten Menschen ganz anders wie jemand, der scheinbar nur in sicheren Verhältnissen aufgewachsen ist. Und Gott weiß das. Und er wird jeden auf seine Weise mit diesen Voraussetzungen, wenn ein Ja kommt, und das kann ich bezeugen, dafür nehme ich auch Verantwortung für so eine Aussage, er wird für jeden individuell einen Plan haben, wie er zu diesem Zustand der Braut kommen kann. Aber wir sind es nicht automatisch. Und wenn wir jetzt nochmal weitergehen wollen, vor einer kurzen Pause, nochmal zurück auf die jüdische Hochzeit. Wir haben bei der jüdischen Hochzeit einige wesentliche Merkmale. Sie besteht aus zwei Teilen, der Verlobungsphase und der eigentlichen Vollzugsphase der Ehe. Wir müssen das so verstehen, und das hat bis heute Bedeutung, was die Braut Christi anbetrifft. Schon damals, wie manchmal sogar heute noch bei nicht arrangierten Ehen, aber schon auch unter Bedacht gewählte Ehepaare oder Ehepartner durch Eltern im jüdischen ultraorthodoxen Bereich wird es so gemacht. Die Eltern, der Vater der Braut und der Vater des Bräutigams, handeln einen Brautpreis aus. Also schon, da ist, darf schon auch Liebe dabei sein, so wie wir sie verstehen. Aber manchmal oder sehr oft war es damals sogar noch nicht mal so, dass die große Verliebtheit da war. Ja, und da komme ich nachher nochmal drauf, aber da wurde erstmal ein Brautpreis verhandelt. Und damit gab es einen Ehevertrag. Da wurde schriftlich festgehalten, was sollte der eine, was sollte der andere, was ist der Brautpreis, wann kommt die Braut, wie ist das Umfeld, was dann auf sie wartete. Und dann war Verlobungszeit, dann lernten sich die zwei Brautleute erst einmal kennen. In der Zwischenzeit hat der Vater des Bräutigams eigentlich ein Haus oder ein Anbau an dem eigentlichen Haus des Bräutigams zubereitet, dass die Braut geholt werden kann und sein Sohn eine eigenständige Familie beginnen kann. Dafür war ein separates, zumindest Raum, wenn möglich natürlich ein Miniaturhäuschen dran. Erst wenn dieses Haus stand, hat der Vater das Signal gesetzt, so, mein Sohn, du kannst deine Braut holen. Der Vater hat das Abholdatum der Braut für den Vollzug der Ehe festgesetzt. Wir können uns das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber wir müssen das wissen und auch immer wieder fragen, Herr, wo bin ich gerade, um nicht ungeduldig zu werden. Weil diese Zeit, wo das Haus gebaut wurde, klar hat der Bräutigam auch an dem Haus mitgebaut. Das war ja sein Zuhause. Aber die Braut hatte die Vorbereitungen für die Hochzeit zu treffen. Kommen wir zurück zum Buch Esther. Es waren 6 Monate Vorbereitung in Myrrhe und 6 Monate Vorbereitung in duftenden Ölen für die Brautanwärterinnen, bis sie eine Nacht mit dem König verbringen durften, damit der König letztlich entscheidet, welche er von diesen Anwärterinnen dann zu seiner Ehefrau wählte. Myrrhe steht sehr wohl für, es ist ein bitteres Kraut, das heilen kann, wohlgemerkt. Wir vergessen, dass wir ganz viel Medizinpflanzen haben, die bitter sind, aber gut für den Magen, gut für das, gut für jenes, weil Bitterstoffe für unseren Körper gewisse ausgleichende, auch hormonelle Vorgänge anschubsen. Ja, aber Myrrhe bedeutet hier auch nicht nur, ich durfte in Myrrhe baden und habe nach Myrrhe gerochen, sondern es ist ein Bild dafür, dass ich verschiedene Heilungsprozesse durchgehen musste, wo sich in mir Bitterkeit angesammelt hat. Ganz spannendes Thema für eine eigene Sendung. Ja, ich kann nicht alles wirklich hier. Ich habe der Inhalt von dem Buch, aus dem jetzt 3 Bücher über die Tage der Braut sind, und weil es so wunderbar ist und wichtig ist, für uns geheilt zu werden oder freigesetzt zu werden. Also so hat Gott das über die Zeit gemacht. Ich habe mit ganz wenig angefangen und jetzt wären schon 3 Bücher draus. Also seid gespannt, aber lasst uns hier zurückkommen. 6 Monate Myrrhe ist ein Bild, dass wir manche Dinge aufräumen müssen, heilen müssen und frei werden müssen. Denn diese Vorbereitung war nicht nur in duftenden Ölen der anderen 6 Monate zu sein, sondern ich wurde als Braut von Haggai und allen Lehrern auf meine Amtsantrittsposition vorbereitet. Was wird am Hof von mir als Königin erwartet? Etikette wurde gelernt. Was ist notwendig? Wie verhalte ich mich wann? Gesetzliche Vorgaben. Ich musste unbedingt natürlich die Richtlinien, die Gesetzgebungen von dem Staat, in dem ich Königin sein sollte, auch wissen. Auch wenn der König natürlich regiert hat. Die Königin hat ihre eigenen Aufgaben zugewiesen bekommen oder hat sie zum Teil sogar selber schon visionär in sich getragen. Also das war schon eine Schulung, die nicht nur in Häkeln und Zeichnen sich gezeigt hat, sondern sehr praktisch. Vorbereitung auf meine Position als Königin. Eine weitere Vorbereitung ist, wie ist der König? Wie ist unser Bräutigam, Jeschua? Wie ist er? Und damit lasse ich jetzt mal eine kleine Musikpause rein, dass ihr da über das Gesagte nachdenken könnt, euch darüber klar werden dürft, ob da die Entscheidung nicht auch für euch nochmal wirklich dran ist für jeden Einzelnen und auch zumindest mal den Heiligen Geist fragen, ja, was ist denn mit dem Bräutigam?
Ich sag ja zu dir, ist der Titel des Liedes, und da geht es wirklich um ein Ja zwischen den Brautleuten.
schlecht für dich. Du bist der Prinz aus meinen Träumen, die Antwort auf mein Gebet. Wenn unsere Welten sich vereinen, sind wir das Wunder, das geschieht. Ich sag ja zu dir. Sag ja zu dir für immer. Bist du schwach oder stark? In der Nacht und am Tag hab ich ja zu dir
gut, ich sage ja zu dir, das Lied, das wir jetzt gerade gehört haben, es ist sehr interessant, Anna-Maria Malkusch. Wir sprechen über die Braut Jesu und da sind auch mir jetzt während deinem Reden immer wieder Fragen gekommen und kaum war die Frage hier, hast du sie schon beantwortet. Eine Frage war wirklich auch, ist mit Braut Jesu eine einzelne Seele gemeint oder ist da die Kirche gemeint? Und ja, du hast das gesagt, beides.
Beides. Auf alle Fälle beides, weil wir sind Teil der Ekklesia, wir sind Teil, das Jesus sagt ja dazu, Ekklesia, das ist eine Versammlung, übrigens ganz wichtiger Hinweis, danke. Ekklesia ist eine rechtsfähige Versammlung. Und in der ursprünglichen Sprache, Aramäisch, Hebräisch und dann übersetzt ins Griechische, wird es auch ganz deutlich, was Ekklesia ist. Ekklesia ist nicht nur eine religiöse Gemeinschaft, sondern Ekklesia hat etwas mit einer erwachsenen Person, die damals zumindest mindestens 21 sein musste, im Hebräischen sogar, im Jüdischen sogar noch ein bisschen älter. Da kann ich jetzt nicht ganz drauf eingehen, wie das mit Bar Mitzwa ist und ab wann man überhaupt Bräutigam werden konnte. Da gehe ich gleich noch drauf ein, weil Jesus das nämlich auch erst ab 30 seinen Dienst begonnen hat. Aber sie muss schon Verantwortung kennen, Verantwortung nehmen und auch wählen können. Ekklesia steht für eine rechtsfähige Versammlung, die ihren Leiter, die ihren König auch gewählt hat. Und das hat auch was mit unserer Entscheidungsfähigkeit zu tun. Natürlich kann ich auch als 12-jähriges, 13-jähriges Mädchen oder Junge schon ganz klar sagen, Jesus, ich will zu dir gehören. Gott sei Dank. Ja, zumal sie ja tatsächlich auch diese Hormone schon haben, um auch Entscheidungen treffen zu können. Aber ich brauche eine gewisse Reife, um Braut zu werden. Ja, Jesus kann kein Baby heiraten. Die Braut muss schon einiges von ihm kennen. Wir haben ja gerade gesagt, wer ist der Bräutigam? Das wird einige Seiten auch im Buch haben, weil wir müssen unseren Bräutigam in dem Fall als Lamm, Hochzeit des Lammes, kennen. Wir müssen aber auch wissen, dass er sehr wohl Löwe ist, der uns schützend beschützen kann, der uns Sicherheit gibt, der uns versorgt. Also all diese Attribute seines Wesens genauso wie eben auch die Tatsache, dass er für uns kämpft. Und das kann ich alles als kleines Kind, als Baby im Glauben, der erstmal überhaupt die Grundbegriffe lernen darf, die aus ihren Pampers rauskommen darf, noch gar nicht greifen. Du würdest auch keinen 8-jährigen Jungen heiraten oder noch nicht mal einen 14-jährigen, unabhängig, dass wir eh schon ein bisschen alt sind, weil wir wissen, das passt nicht. Das passt nicht von dem, was dieses Kind, was dieser Jugendliche noch alles lernen muss. Und so brauchen wir, um Braut werden zu können, wirklich einen Weg der Zubereitung, der uns dann reifen lässt, dass wir die Verantwortung, die wir als regierende Braut an Seite unseres Bräutigams tun sollen, auch tun können. Wir müssen das Denken und das Wesen unseres Bräutigams so weit schon erfassen können, auch wenn seine Wege immer anders sein werden, weil wir Menschen sind und er Gott, sein Denken immer noch anders sein kann, kann ich über die letzten Jahre hinweg sehr wohl sagen, dass ich da näher hin dran gekommen bin. Was mir noch vor 5 Jahren völlig unverständlich ist. Herr, wie kannst du im Alten Testament das und das und das zulassen und das machen? Oder auch heute, warum bin ich durch diese und jene Schwierigkeiten gegangen? Da ist noch ein ganz anderes Einzeldenken der Person aus ihren Umständen heraus dran. Aber Gott, Jesus hat ein ganz viel größeres Bild von mir, für mich. Und aus diesem Kontext heraus heißt es eben, meine Gedanken sind schon noch ein bisschen anders wie deine. Aber wir können es verstehen lernen. Wir können lernen, nicht wirklich solche Fragen zu stellen. Ja, Gott, warum lässt du dieses ganze Leid in der Welt zu? Oder warum bist du dran vielleicht sogar aktiv beteiligt? Keins von beiden stimmt. Wir bekommen das, wofür wir auch selbst verantwortlich sind. Wenn wir Regierungen haben, die sich nicht nach Gott interessieren und nicht ausrichten, die nur ihr eigenes Ding, ihre eigene Persönlichkeit quasi auch als Regent, weil wir ja wenig aktive Könige in dem Sinne heute noch haben, eher Repräsentanten, aber nicht mehr wirklich Regierende mit allen Vollmachten. Das sind dann mehr Präsidenten, Demokratien, andere Dinge. Da ist ganz viel überhaupt nicht mehr an die Bibel, überhaupt nicht mehr an die Grundkonzepte des Lebens, des Miteinander geknüpft. Dann ist das, was ich als Leitung eines Landes, als Präsidium, als Kanzler, wie auch immer, Präsident, verantworten muss, das, was ich bekomme. Auch in den regierenden Gemeinschaften. Eine neue Sendung. Ja, es ist so. Wir müssen das ein Stück weit auch sagen. Wenn ich mich als Braut vorbereiten lasse, dann werde ich sehen, dass ich Verantwortung für meinen Tun tragen muss. Dass mir durch das Blut Jesu Christi alle Vergebung zugesprochen wird. Alle. Wir wissen, und es ist nicht nur drohender Zeigefinger, dass wir Sünder sind, dass wir nicht perfekt sind. Aber das soll uns doch nicht diese Peitsche der Verdammnis auch heute noch um die Ohren schlagen, sondern wir müssen rauskommen aus diesem Lebensstil der Ablehnung, Lebensstil der Angst, ich bin das, ich bin das. Das ist ein Faktum. Aber nehmen wir doch mal Paulus, der sagt zum Schluss seines Laufes mit Jesus, ich bin der größte Sünder. Aber das hat er jetzt nicht in der totalen Zerknirschung gesagt, dass er danach mit einem Staub und Asche gegangen ist, sondern er hat festgestellt, Jesus, was hast du für mich gemacht? Wie sehr liebst du mich? Trotz und gerade wegen all meiner Unvollkommenheit. Und wie lässt du mich in deinem Reich wirken und gehen, ja, auch leiden und einiges ertragen um des Evangeliums willen? Und trotzdem erkenne ich, hey, ich habe immer noch ganz schön viel Mist am Stecken. Also das sind so Erkenntnisse, die brauche ich erstmal. Ich werde geliebt. In meinem heutigen Zustand, egal wo ich stehe.
Ja? Das denke ich, das ist ja auch das wirklich das Erstaunliche, dass Jesus diese Kirche als Braut derart liebt, auch wenn sie nicht ohne Flecken und ohne Runzeln ist.
Genau. Und das ist die Gesamtheitlichkeit der Ekklesia, die Gesamtheitlichkeit der Gemeinschaft. Wir werden ja auch als Heilige bezeichnen, auch wenn wir noch nicht ganz so abgesondert sind. Aber die Gesamtheit derer, die Braut sein sollen, werden schon geliebt. Waren immer geliebt worden, sonst hätte er sein Blut und sein Leben nicht für uns gegeben. Werden geliebt, also er ist, er war und er wird aber auch immer in derselben Weise sein. Auch das, was ich noch in der Zukunft alles vielleicht an Fehlern mache, ist für ihn nicht das Problem. Das heißt aber nicht, dass diese Liebe vor allem die Augen verschließt. Das heißt es nicht. Ein Vater liebt nämlich auch, da bin ich zwar nicht bei der Braut, sondern eher bei den Kindern, aber er erzieht mich, dass ich auf dem rechten Weg mein Leben meistern kann. Zumindest wäre das eben auch eine kurze Jobbeschreibung für den Vater, ja. Aber bei meinem Bräutigam ist es auch so, dass er einige Vorgaben hat, um aus dem Hochzeitsgast zur Braut zu werden, um aus den 5 Jungfrauen mit halbvollen Ölkannen die mit vollen Ölkannen machen zu können, um sie dann weiter zu veredeln. Ich hatte ja ganz am Anfang gestellt, alles hat seine Berechtigung. Wo will ich sein? Wie viel möchte ich von mir auch damit hineingeben? Und ich glaube persönlich, dass das sehr viel mit meiner Berufung auch zu tun hat. Die kann in der Wirtschaft genauso sein wie als Ehefrau und Mutter. Die kann als Jugendlicher in der Schule genauso schon richtig am Brennen sein, wie als alterer Mensch, ob Mann oder Frau, die dann eher in ein Gebetsleben und die Fürbitte zurückkommen. Aber durchaus nicht auf dem Trockenen sitzen und durchaus nicht zum alten Eisen geschoben werden. Im Gegenteil. Ich war vor ein paar Tagen in die Schweiz rüber gefahren worden und habe dort ein großes Diakonissenhaus, also ein sehr, sehr großes Anwesen, auch kennenlernen dürfen. Du kommst da hinein und du spürst sofort, die Atmosphäre ist eine ganz andere. Es ist auch in vielen Klöstern so, ein großer Frieden, eine Ausgeglichenheit, eine Ruhe ist da. Da hat kein Mensch mit dir gesprochen, da ist trotzdem Betrieb. Und dann sagte mir meine Begleitung, ja, viele der älteren Schwestern, die jetzt nicht mehr im aktiven Dienst so eingesetzt werden, sind aber ganz intensiv noch im Gebet für die Schweiz, für ihre Mitschwestern, für die Personen, die hier Hilfe brauchen und gefragt und auch eingesetzt. Und es hat enorme Auswirkungen. Also Braut bedeutet nicht wie im weltlichen Sinne, ich soll jetzt 18 oder 20 sein. Es ist einfach meine Bereitschaft, mich zurüsten zu lassen und da auch mich auszustrecken und da auch zu sagen, Jesus, was darf ich tun? Heiliger Geist, zeig mir, wo soll ich auch noch hin? Was darf ich noch lernen? Wo willst du bei mir noch ansetzen? Das ist sehr wichtig. Und dieses Kennenlernen vom Bräutigam ist doch die Voraussetzung. Gehen wir wieder ins Natürliche, gehen wir wieder ins Menschliche. Ich unterhalte mich mit meinem zukünftigen Ehepartner. Wir tauschen aus, welche gemeinsamen Lebensziele wir haben wollen. Das macht man nicht am Anfang einer Freundschaft, sondern erst, wenn man zusammen entscheidet, wir wollen unser Leben miteinander teilen. Aber damit man auch weiß, ob das passt, sollte man das so wirklich haben. Gemeinschaftliche Ausrichtung, was wollen wir mit unserem gemeinsamen Leben auch machen. Aber zumindest will ich den anderen kennenlernen. Und das gilt für Jesus auch. Und wenn wir schon sagen, er ist Jude, er war's, er wird's auch immer sein, er kommt auch als Jude zurück für seine Braut, dann ist das natürlich sehr wohl Israel. Insofern war die letzte Sendung auch wichtig. Aber werden auch nicht alle Juden in dem Sinne alle sein können vielleicht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was in 10 Jahren sein wird. Im Moment kennen sie ihren Bräutigam noch überhaupt nicht. Bis auf die messianischen Juden. Die wissen als Bindeglied zwischen der Ekklesia, zwischen der Kirche und zwischen den Juden beides schon. Sie kennen den Messias. Sie kennen aber auch den Kontext des jüdischen Lebens, in das der Messias viele, viele Symboliken und Lebensrituale eingebaut hat, die wir in der Bibel gar nicht erkennen können, weil wir sie nicht kennen. Dann lese ich das Wort Gottes, das unser Bräutigam ist. Jesus Christus ist das Wort. Wenn ich die Bibel nicht lese, wenigstens mal anfange, dann kann ich ihn durch das geschriebene Wort auch nicht kennenlernen. Und ich habe alle Rechte, so habe ich es ja auch gemacht, wenn ich das mal wieder neu anfange, mir einen Haufen Fragen aufzuschreiben, so wie du ja gerade gesagt hast, ja, während wir gesprochen haben, habe ich Fragen, aber sie haben sich im Kontext der Erzählung ein Stück weit dann auch geklärt. Ich darf mir Fragen zur Bibel schreiben. Ich habe gerade das Beispiel mit guten Freunden von der Alp gehabt, wo er sagt, ja, ich habe mich da jetzt auch mal ein bisschen weiter auf den Weg gemacht, aber du, das und das verstehe ich gerade nicht. Das scheint mir gar nicht logisch. Und da hat mir der Heilige Geist ein bisschen Hilfestellung geleistet. Ich konnte das erklären als, okay, so ist das. Ja, daran habe ich ja noch gar nicht denken können, weil ich den Kontext nicht kannte. Und wenn ich die Bibel nicht kenne, kann ich da auch nichts weiters abgleichen. Ich werde das Original nicht kennen. Ich werde nicht unterscheiden können, ob mir ein falscher Jesus, eine Kopie oder irgendwas Glorreiches vor die Nase gesetzt wird, das er aber nicht ist.
Ja, vielen Dank, Anna-Maria Malkusch. Wir haben jetzt 3 Sendungen gehabt, um auch unseren Glauben besser verstehen zu können, mit 3 ganz spannenden und wirklich riesigen Themen, der Bund, Israel und die Braut. Wie sollen wir jetzt ganz konkret auf den Weg gehen, um da wirklich ein bisschen weiterkommen in dieser...
Zu können.
Ja.
Ein Satz nochmal zum Bund. Ich hatte das ganz am Anfang mal erwähnt. Der Bund am Sinai hat ja diesen Hochzeitsvertrag durch die 10 Gebote gegeben. Dieser Ehebund, den hat der Vater mit Israel schon geschlossen. Aber der Sohn eben aus Israel kommend und seine Braut jetzt suchen, die der Vater aber zusammenstellt, wird natürlich auf Basis dessen, was hier für das Zusammensein, das Miteinander wichtig ist, und dazu gehören die 10 Gebote, auch mitgemessen werden. Ganz praktisch gesehen heißt es, wenn ich mit einer Reinigung anfange, so wie ich es bei Esther gesehen habe. Ich will jetzt gar nicht vom Hohenlied der Liebe anfangen, weil wir ja nochmal beten möchten, das wisst ihr auch. Reinigen hat immer mit Buße zu tun. Reinigen hat immer mit Ehrlichkeit sich selbst zu tun. Ich brauche Hilfestellung und Gebet, mir vom Heiligen Geist, aber auch von anderen vielleicht, die hier schon ein bisschen weiter sind, die hier schon auch Zurüstung und Hilfestellung geben können, sagen zu lassen, du, wo muss ich hingucken? Und das ist beim jedem Hörer ein bisschen anders. Aber aus Gefangenschaften rauszukommen um in Freiheit zu kommen, ist ganz wichtig. Gefangenschaften können im Denken ansetzen, wo ich auch beten und fragen muss, Herr, wo ist mein Denken gefangen genommen? Wo habe ich mir über meine Lebensumstände Maßstäbe gesetzt, die ich gar nicht erfüllen kann? Ein Thema, das ich in den letzten 3 Wochen fast ausschließlich mit allen meinen Klienten zu bearbeiten hatte. Dass wir selber oftmals durch die Erwartungen von Eltern, Großeltern, Umgebung, Lehrer, mir selber entweder keinen Wert mehr groß zumesse, weil immer wieder gesagt wurde, das kannst du nicht oder Finger weg oder du machst immer was kaputt oder dies und jenes und ich das letztlich auch geglaubt habe und mein Selbstwert immer weiter zerbrochen ist und ich auch heute als Erwachsener eher dazu tendiere, nie was anzufangen, weil das kann ich eh nicht, das schaffe ich eh nicht, was eine Lüge ist. Oder eben auch andere Teilbereiche, aus denen ich da in Überschätzung komme. Genau das Gegenteil, ja. Also in Stolz, in Überheblichkeit, das kriegen wir alle schon hin, das mache ich alles, das weiß ich alles schon. Ich war das selber. Und auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber in der Zeit meines Lebens, wo ich mit Menschen aus der Charismatik zusammengekommen war, hatte ich tatsächlich solche Sätze ausgesprochen, wie ich bin katholisch, ich weiß das schon alles. Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal 10% von denen, was sie wussten. Wirklich nicht. Aber da war eine Überheblichkeit da, von der ich heute noch nicht mal weiß, wie die sich so über die Jahre hinweg eingeschlichen hat. Ich war dann ja schon Mitte 20. Ja? Und Jesus hat mich dann schon mal an die Hand genommen. Nur weil ich irgendwo hingehöre oder hineingeboren bin, weiß ich noch nicht alles. Eine lebendige Beziehung wird nicht durch Wissen im Kopf, sondern durch eine Herzensbeziehung. Ein Bund, eine Ehe, eine Braut braucht Liebe. Wenn ich merke, dass ich eher zu den gleichgültigeren oder kühleren Typen gehöre, ja, kann ich oftmals nicht erklären, warum. Aber da ist Heilungsbedarf dran. Denn Liebe ist das, was Jesus von Anfang an in unser Leben reingelegt hat. Wenn ich es nicht ausreichend bekommen habe, dann möchte er es mir geben, aber ich muss das erstmal feststellen. Also das wäre der erste große Bereich, wirklich in diese Reinigung reingehen, aus diesen Gefangenschaften rauskommen. Es ist leider nicht möglich, in 1 oder 1,5 Stunden nur den Erzählstoff von 20, 30 Stunden einer ganzen Woche Intensivschulung. Und dann habe ich noch nicht die Heilung. Die Heilung braucht ja auch immer Zeit, heilen zu können. Wenn eine Wunde aufgedeckt wird, gereinigt wird, heilt sie auch übernatürlich, nicht nur in Sekunden. Ich brauche manchmal schon ein bisschen, je nachdem, wie tief die Wunde ist. Ja, das ist ganz praktisch. Ganz praktisch ist auch, wir haben letztes Mal kurz davor gesprochen, wo es auch um Israel ging oder überhaupt das Volk der Juden, auch das Land als solches. Wenn noch Antisemitismus, wenn noch Ablehnung in mir ist, wo ich nachfassen muss, wo ich gefangen genommen bin in meinem eigenen Denken. Also ich kann es auch gerne zur Verfügung stellen, ich kann da eine Liste sehr wohl zusammenbauen, in den Büchern wird es auch drin sein, welche einzelnen Schritte der Zurüstung eine Braut ist, welche Eigenschaften die Braut braucht oder soll auch haben. Und da geht es nicht, ich sag's nochmal, es geht nicht um Perfektionismus, es geht um die ersten Schritte, die ich laufen darf, um in Ehrlichkeit Demut zu lernen. Gott, der Vater sagt uns, er wird allen Stolzen widerstehen. Ja, sein Sohn auch. Die Braut ist eine dienende Braut, denn unser König, unser Bräutigam war immer ein dienender, wenn auch wunderbarer großer König. Ja, also, ja. Ich habe auch wieder mal nichts gebraucht, danke Jesus. Aber ich würde gerne doch auch wieder beten. Und dann euch noch ein Wort zum Abschluss, also 2 Worte eigentlich noch vorlesen. Können wir uns dann gleich wieder merken. Amos 3,3 sagt uns, wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn, dass sie übereingekommen sind. Wie sieht es bei dir aus mit der Einheitsübersetzung?
Bei mir heißt es, gehen zwei miteinander, ohne dass sie sich verabredet haben.
Genau. Also nur zum Nachdenken. Ich kann keine Ehe, ich kann keine Braut sein, wenn ich mit meinem Bräutigam nicht übereingekommen bin. Also mich ihm angeglichen hat und nicht er mir allein, auch als Dienender, sondern ich mich ihm als Braut, weil er ist das Haupt. Aber das ist so wichtig, da können wir noch schön, hätten wir noch schön rein gehen können. Ich kann keinen Weg gemeinsam gehen, wenn ich nicht weiß, was der Weg ist, wenn ich den Weg nicht beschrieben und entschieden habe und dann in Übereinkunft gekommen bin. Also allein da ist eine halbe Stunde Stoff drin. Und dann etwas, was mir auch gegeben wurde heute Morgen, das ist auch ganz interessant, das ist aus dem 2. Timotheus, das hoffe ich, ich finde es gleich wieder. Moment. Das am Ende der Zeit. Ich habe sie gerade verloren. Ah ja, 2. Timotheus 3, 1 und 2. Das solltest du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel vor sich haben, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästern, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Ihr Lieben, das ist ein hartes Wort. Es steht im 2. Timotheus 3,1 bis 3,6. Aber das ist eine Beschreibung der Welt, wie wir sie heute haben. Und aus der wir ja eigentlich raus sollen. Damals hat Mose das Volk aus Ägypten und der Sklaverei herausgeführt. Und wir sind heute mehrfach auf das Wort auch Gedankensklaverei gekommen. Und wir müssen mal näher betrachten, was das ist. Uns hat Jesus selber im Neuen Testament die Aufforderung gekommen, kommt heraus aus Babylon. Also auch das muss ein Auszug sein. Werden wir ein andermal drauf eingehen. Aber wenn ich diese Beschreibung habe, habe ich eine hervorragende Grundlatte für Buße. Nicht jeder von uns ist in all dem zu finden. Aber es reicht, wenn schon ein oder zwei dieser Attribute, egal in welchem Grad, auf mich zutreffen. All das wird definitiv noch nicht mal Hochzeitsgast sein. Auch keine Brautjungfer. Die haben im Allgemeinen sogar noch wenig Öl, wenn überhaupt. Und Vater, im Namen Jesu Christi, wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir für deine Liebe zu deinem Sohn, dem du eine Braut zubereiten möchtest. Er hat es verdient, mehr wie verdient. Er ist es wert. Mehr wie wert. Er ist nicht nur unser König, er ist nicht nur unser Erlöser, Retter, hoher Priester und noch so viel mehr, von dem wir noch gar kein Bild davon haben, weil wir ihn noch nicht wirklich kennengelernt haben. Aber wir wollen uns danach ausstrecken, Herr. Wir wollen als Einzelperson, aber auch als Gemeinschaft der Heiligen, hier uns zur Braut zurüsten zu lassen. Wir wollen mehr davon verstehen, um überhaupt sauber entscheiden zu können und es nicht auf die lange Bank zu schieben, ob wir zur Braut gehören wollen. Wir wollen begreifen, Jesus, dass es nicht ein Automatismus ist, der uns zur Braut macht, sondern dass wir Charaktereigenschaften haben müssen, Charaktereigenschaften der Anbetung, aber durchaus auch geistig kämpfen zu können, um das Land wieder zurückzuholen, was dir ein Königreich sein soll. Denn dir ist alles gegeben im Himmel und auf Erden. Und wir wissen nicht, ich weiß nicht, ob ich das alles schon begriffen habe. Jesus, ich möchte mich auf diesen Weg machen. Ich will. Das sagen wir auch, wenn ein Bund kommt. Ich will. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du mir lebendig machst, was es heißt, zu sagen, ich will. Ich will ein Teil dieser Braut sein, ein Teil von dir sein. Ich will eine Beziehung zu dir haben. Ich will nicht nur Wissen haben. Ich möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Und was notwendig ist, das gehe an, Heiliger Geist, denn du bist mein Berater, aber auch mein Tröster. Aber mein Bräutigam ist Jesus. Jeshua HaMashiach. Ich will ihn in seinem Jüdischsein auch kennenlernen. Ich will meine Brüder und Schwestern wieder mit neuen Augen sehen können. Ich will aus jedem kleinen bisschen Antisemitismus, der mich von dir trennt oder fernhält, der mich verunreinigt, herauskommen. Ich will mit all diesen Beschreibungen aus 2. Timotheus 3 nichts zu tun haben. Aber ich muss bekennen, das ein oder andere, ganz viel oder ganz wenig. Und Wolos steht für Pornografie. Und wir haben ein großes Problem damit. Aber wenn ich es nicht anerkenne, wenn ich es nicht bekenne, dann kann ich auch nicht frei davon werden. Ich will. Zwei Worte. Mit einer großen, großen Entscheidung. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus. Ich bitte dich um Vergebung, Vater, wo ich so weit weg vielleicht von diesem Ziel bin. Aber ich will mich zumindest auf den Weg begeben. Heiliger Geist, dass du mich führen und leiten darfst und sollst, da mehr davon zu begreifen. Ich will. Mach es mir bewusst, was es heißt. Ich will. Und alles, was innerlich in mir rebelliert, darf zum Schweigen kommen, weil du mir zeigst, wo ich noch rebellisch, wo ich noch widerspenstig, wo ich noch stur bin, selbstherrlich, selbstverliebt, selbstgerecht und noch einiges mehr. Ich will meine Falten und Runzeln loswerden. Und ich weiß nicht wie, aber ich danke dir. Wir haben letztes Mal einiges über Danken gehört. Und heute enden wir, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich siehst. Ich danke dir, dass du die Haare auf meinem Kopf gezählt hast und dir mir damit sagst, du kennst mich. Du hast mich nicht übersehen. Du hast mich nicht vergessen. Ich bin nicht schmutzig. Auch wenn ich im Gefängnis sitze, ob ganz real, hier in der Schweiz oder in Deutschland oder wo auch zugehört wird, oder in meinem geistigen oder in meinem seelischen Gefängnis. Ich schreie zu dir, Jesus, hol mich daraus. Nur du kannst es. Nur du kannst mir helfen. Ich will. Amen.
Amen. Boah. Ja, vielen Dank, Anna-Maria Malkusch, auch für deinen dritten Besuch in Folge hier im Studio in Alliswil. Wir haben sehr tief jetzt auch in unseren Glauben hineinschauen dürfen anhand der drei riesigen Themen Bund, Israel und Braut. Wir wünschen dir alles Gute, Gottes Segen und freuen uns natürlich auf weitere Begegnungen.
Ja, es gäbe noch ganz, ganz viel und ich freue mich auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt zuzuhören. Es geht nicht um mich, ihr Lieben, es geht um euch. Und ich darf auch sagen, ich liebe euch, auch wenn ich viele nicht kenne.
Dankeschön. Amen. Halleluja.
Das ist die Sendung Spiritualität gsi. Wenn Sie die Sendung verpasst haben, können Sie die auch nachhören auf radiomaria.ch oder auf CD bestellen unter der Nummer 043 501 22 33.
Ja, und nach